Ja, wir haben vor einigen Wochen mal begonnen, das Leben Joabs zu betrachten und haben festgestellt, der Joab war schon ein besonderer Mann. Er war ein Neffe Davids, war wohl schon bei David auch bevor er König über ganz Israel wurde. Und er hat in der Zeit, als das Nordreich nach dem Tod von Saul abgefallen ist, hat der Joab die Truppen von David befehligt. Und er war da sehr erfolgreich, weil der Krieg hat sich immer mehr zugunsten von David gewendet. Und er hatte auch einen Bruder, der hieß Asael, und der wurde vom Anführer des Nordreichs, wurde der im Kampf getötet. Und das war was, was der Joab so eigentlich nie verwinden konnte. Und von daher, als sich ihm dann Jahre später die Gelegenheit geboten hat, dass er sich rächen konnte, dann hat er die Gelegenheit auch sofort genutzt und hat den Heerführer des Nordreichs in eine Falle gelockt und hat ihn da ermordet. Und eigentlich hätte der Joab damals schon die Todesstrafe verdient gehabt, aber David war zu dem Zeitpunkt so schwach, dass er das selber nicht durchsetzen konnte und der Joab von daher eigentlich einen Freifahrtschein hatte, zu machen, was er wollte. Ja, das war die Geschichte bis 2. Samuel 3. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit dem Joab so weiterging. Und gehen zu 2. Samuel 4. Wir werden das Ganze nicht lesen. Ich will euch bloß ein bisschen erzählen, was ist da passiert fürs Verständnis der ganzen Geschichte. Also ab 2. Samuel 4, da ist es so, der König des Nordreichs, ja, der Gegenkönig zum David quasi, Ischboschet hieß der, der hat gehört, dass der Abner getötet wurde, sein Anführer, sein Heerführer, und daraufhin hat eigentlich ihn und auch die Männer des Nordreichs der Mut verlassen, weil ihr Heerführer tot war. Finde ich insofern eigentlich ganz witzig, weil der ist ja gerade zum David übergelaufen. Also das heißt, von dem wäre eigentlich eh nichts mehr zu erwarten gewesen. Aber das wussten die ja alle nicht. Und deswegen waren sie da sehr traurig drüber, dass der Abner tot war. Und jetzt ist unter den Führern im Nordreich so eine gewisse Panik ausgebrochen. Die haben gemerkt, okay, wir werden den Krieg jetzt verlieren und irgendwann wird der David König werden. Und wie das halt so ist, wenn alles auseinanderfällt, dann schaut halt jeder, dass er sich schon mal so in Position bringt für die Zeit danach. Das haben sich auch zwei Hauptleute überlegt vom Nordreich, vom Ischboschet, ja, also zwei seiner Generäle oder Hauptmänner. Und die haben auch erkannt, okay, der David wird König, wie können wir uns da in Position bringen? Und die hatten eine scheinbar ganz gute Idee, haben sie zumindest gedacht, die aber der David gar nicht so gut fand. Und zwar haben sie gedacht, okay, wie können wir uns schon mal beliebt machen beim neuen König, dem David? Naja, ganz einfach, wir gehen einfach her und bringen den alten König um, und räumen ihm damit quasi schon mal so den Weg frei. Das haben sie dann also auch so gemacht, sind dann hergegangen, als der gerade mal in der heißen Mittagssonne sein Mittagsschläfchen im Zelt gemacht hat, und sind hergegangen, haben ihn mit ihren Schwertern erstochen. Und um das dem David auch noch zu beweisen und glaubhaft zu machen, sind sie also sicherheitshalber auch noch hergegangen und haben dem König den Kopf abgeschnitten und haben den zu David gebracht. War auf jeden Fall ein überzeugender Beweis, aber klingt eigentlich eher wie ein Horrorfilm. Und ja, heute wird immer geklagt, dass die Gesellschaft verroht und ich nehme das auch irgendwie so wahr, aber wenn ich mir solche Sachen durchlese, dann denke ich, naja, war vielleicht auch nicht immer besser früher. Ja, der David war aber gar nicht begeistert über die Tat, sondern er hat zu den Männern gesagt, okay, ihr habt hier einen unschuldigen Mann ermordet. Ich habe schon diejenigen umbringen lassen, also denjenigen, der mir mitgeteilt hat, er hätte Saul getötet und dachte, er ist ein guter Bote, und ihr habt hier einen Unschuldigen ermordet. So geht es nicht. Und deswegen lässt der David sie auch gleich auf der Stelle töten von seinen Männern. Und auch da eine brutale Sache, damit niemand auf die Idee kommt, sowas zu machen, lässt er ihnen die Hände und die Füße abhacken und lässt sie aufhängen am Teich. Also ziemlich brutale Zeiten. Jetzt ist es natürlich eine hypothetische Frage, was wäre passiert, wenn? Das wissen wir nie. Aber wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn der David die Gelegenheit genutzt hätte und hätte seinen eigenen Hauptmann, den Joab, gleich mit umbringen lassen. Das werdet ihr in den nächsten Predigten auch noch sehen, warum das wahrscheinlich so gewesen wäre. Dann ist ja jetzt das große Chaos ausgebrochen. Das Nordreich ist jetzt völlig führerlos. Und da sind wir dann in 2. Samuel 5. In den Versen 1 bis 3 lesen wir dann: Es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen: Siehe, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch. Schon früher, als Saul über uns König war, führtest du Israel ins Feld und wieder heim. Dazu hat der Herr gesagt: Du sollst mein Volk weiden und sollst Fürst sein über Israel. Und es kamen alle Ältesten in Israel zum König nach Hebron. Und der König David schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn, und sie salbten David zum König über Israel. Ja, wenn ich das so lese, dann denke ich mir auch wieder, ja, das habt ihr eigentlich schnell kapiert. Also wenn das so eure Meinung ist, dass David der König ist und dass er euch immer geführt habt, wieso dann nicht gleich so? Wieso dann erst der Krieg, der noch dazwischen drin sein musste? Also sehr, ja, liest sich ein bisschen merkwürdig. Okay, und dann haben wir in Kapitel 5, gibt es noch eine sehr wichtige Situation, und da sehen wir auch wieder, wie der Joab beteiligt ist. Und zwar will David Jerusalem erobern. Und jetzt war Jerusalem eine extrem gut befestigte Stadt, und die war eigentlich uneinnehmbar und war so gut verteidigt, dass die Leute in Jerusalem zu David gesagt haben: Ja, Lahme und Blinde würden reichen, um die Stadt gegen euch zu verteidigen. So gut war die befestigt. Und wie es halt so im Leben ist, galt auch hier: Hochmut kommt vor dem Fall. Übrigens kein deutsches Sprichwort, sondern ist aus den Sprüchen, Sprüche 16, Vers 18. Und auch diese Stadt hatte eine Achillesferse, und die hat er David gefunden, nämlich die Wasserversorgung. Und es gab die Möglichkeit, es war ein kleiner Zugang in die Stadt da, durch die Wasserversorgung. Und David hat verheißen: Derjenige, der sich traut, als erster vorne wegzusteigen durch diesen Wasserschacht und dann als erster mitten in der Stadt drinstehen wird, um die zu erobern, denjenigen mache ich zum Anführer. Und es scheint mir erstmal nicht so die gute Idee zu sein, vielleicht der Erste zu sein, der da vorne wegsteigt, weil ich nehme an, der Erste ist vielleicht auch der, der als Erstes weg ist im Zweifel. Aber der Joab, der ist da gleich dabei und sagt: Okay, das ist ein Job für mich. Ich habe euch auch mal ein Bild mitgebracht. Höchstwahrscheinlich ist das der Schacht gewesen, durch den der Joab durchgestiegen ist. Also sieht auch ganz schön eng aus und ganz schön steil. Also da muss er irgendwie hochgeklettert sein und ist mit einigen Männern in die Stadt reingestiegen. Und wir wissen es nicht ganz sicher, ob es der Schacht war, wahrscheinlich schon, aber wenn das nicht war, dann muss er zumindest so ähnlich aussehen. Und da sehen wir eigentlich schon positive Charaktereigenschaften vom Joab, weil er wirklich sehr mutig ist und da vorne weggeht. Also er kommandiert nicht nur andere Leute, sondern er traut sich wirklich auch in so einer schwierigen Gefechtssituation ganz vorne wegzugehen. Und das muss man schon anerkennen, dass er in der Hinsicht wirklich eine Führungsperson ist, die es eigentlich braucht. Und es war eigentlich doppelt gut auch, oder in doppelter Hinsicht raffiniert, die Stadt so anzugreifen, weil erstens war es die einzig unbefestigte Stelle in der Stadt, und zweitens hatte man damit auf einen Schlag die Wasserversorgung der Stadt unter Kontrolle gebracht. Und damit ist natürlich klar: Ohne Wasser hält keine Verteidigung lang durch. Also sehr raffiniert von David und Joab. Und von daher wissen wir gar nicht, ob die ganze Armee durch den Schacht gekommen ist oder ob es vielleicht gereicht hat, dass ein gewisser Teil der Männer es geschafft hat, den Wasserschacht hier eine Zeit lang zu halten und damit dann die Stadt zur Aufgabe gezwungen hat. Dann geht es weiter, Kapitel 6, da kommt die Bundeslade nach Jerusalem. Kapitel 7 schließt Gott den Bund mit David, den wir als davidischen Bund kennen. Und Kapitel 8 berichtet uns dann von verschiedenen Kriegen, die natürlich alle siegreich sind. Und der interessante Vers für uns ist in Kapitel 8 eigentlich noch der Vers 16. Da heißt es: Joab, der Sohn der Zeruja, war über das Heer gesetzt. Also das heißt, hier können wir eigentlich sagen, da hat Joab jetzt das erreicht, was er immer erreichen wollte. Jetzt ist er wirklich auf dem Gipfel angekommen. Jetzt ist er ganz offiziell der Heerführer von ganz Israel. Und das ist auch deswegen bedeutend, weil das hier jetzt eigentlich der Wendepunkt in seinem Leben ist, wo wir auch sagen können, ab hier geht es nur noch stufenweise immer weiter bergab mit ihm. Kapitel 9 überspringen wir und kommen zu den Kapiteln 10 und 11, die wir uns vertieft anschauen wollen. Und da lesen wir von Kapitel 10, Vers 1 bis 5. Es begab sich danach, dass der König der Ammoniter starb. Und sein Sohn Hanun wurde König an seiner Statt. Da sprach David: Ich will Hanun, dem Sohn des Nahasch, Freundschaft erweisen, wie sein Vater mir Freundschaft erwiesen hat. Und er sandte hin und ließ ihn durch seine Gesandten über seinen Vater trösten. Als nun die Gesandten David ins Land der Ammoniter kamen, sprachen die Obersten der Ammoniter zu ihrem Herrn Hanun: Meinst du, dass David seinen Vater vor deinen Augen ehren wollte, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Meinst du nicht, dass er dazu seine Boten zu dir gesandt hat, damit er die Stadt erforsche und erkunde und zerstöre? Da nahm Hanun die Gesandten Davids und ließ ihnen den Bart halb abscheren und die Kleider halb abschneiden bis unter den Gürtel und ließ sie gehen. Als das David angesagt wurde, sandte er ihnen Boten entgegen, denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König ließ ihnen sagen: Bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist. Dann kommt zurück. Ja, David möchte Freundschaft erweisen den Ammonitern. Mit seinem verstorbenen König hat sich David gut verstanden vorher und er möchte da wirklich aufrichtig die Beileidsbekundungen schicken und auch ja, die Freundschaft weiter erhalten, die zu den Ammonitern besteht. Aber leider ist der junge König schlecht beraten, sehr schlecht beraten und sagt: Okay, das sind wahrscheinlich Spione, das lässt er sich einreden, was nicht wahr ist. Und sie gehen her und sie schänden die Boden. Was wir vielleicht erstmal weniger verstehen, ist, dass man ihnen die Bärte halb abschneidet. Das ist für uns heute vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, war damals aber ein Zeichen der Schande, so ein halb abgeschnittener Bart. Was wir aber schon besser verstehen können, wenn man jemanden die Gewänder bis zu den Gürteln abschneidet. Also ich glaube, das wäre auch für uns heute unangenehm, wenn man uns Hosen oder Röcke bis kurz unter den Gürtel abschneiden würde. Was man aber vielleicht nicht vergessen darf, dass Gürtel auch damals oft um die Hüfte getragen wurden und nicht so wie bei uns noch 10, 20 Zentimeter tiefer. Von daher, wenn man uns jetzt die Klamotten abschneidet auf Hüfthöhe, dann verstehen wir, warum das noch unangenehmer ist. Und nachdem auch die Menschen damals keine Unterwäsche hatten, können wir uns schon überlegen, wie die heimgelaufen sind, als man ihnen die Kleider von der Hüfte abwärts abgeschnitten hat. Also so lässt man die Boten durchs ganze Land heimlaufen. Und ich glaube, das wissen wir alle, das ist extrem beleidigend, nicht nur für die Boten, sondern auch für den König, der sie gesendet hat. Und wir sehen da wirklich den großen Fehler. Die Ammoniter sind hergegangen und sie haben Menschen und ein Volk gedemütigt. Und wenn Menschen gedemütigt sind, dann schafft es immer sehr lange Feindschaften. Und die Reaktion, die zurückkommt, ist meistens auch sehr hart. Von daher dürfen wir als Christen auch nie den Fehler machen, dass wir andere demütigen. Ja, ob es auf der Arbeit ist, wenn jemand was falsch gemacht hat, oder Kinder, wenn sie was falsch machen, oder in der Gemeinde. Also das darf uns nie passieren, dass wir so hart sind, dass Menschen dadurch gedemütigt werden, weil das eigentlich immer Feindschaften schafft, die lange bestehen bleiben. Und ja, die Sprüche sind ja auch voll von Aussagen, die uns wirklich sagen: Okay, dumme Leute, die heizen Konflikte immer weiter an, aber kluge Leute, die schaffen es, dass sie Konflikte runterkühlen. Ja, sie waren wirklich dumm, die Ammoniter, aber im Anschluss waren sie immerhin klüger, weil eins haben sie verstanden, dass sie jetzt sofort einen Krieg kassieren werden im Anschluss. Und das haben sie gleich erkannt: Okay, David ist ziemlich beleidigt und das hat Krieg zur Folge. Sie sind daher hergegangen und haben sich noch die Aramäer, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hatten, haben sie sich mal noch besorgt und haben sich Verbündete besorgt. Das war eigentlich schon mal immerhin das Richtige. Und so geht in Kapitel 10 der Joab, führt das Heer Israels gegen die Ammoniter und die Aramäer ins Feld. Und das sehen wir eigentlich wieder, wie geschickt der Joab ist, weil die anderen haben es eigentlich auch nicht schlecht gemacht. Joab wollte die Stadt angreifen, der Ammoniter, und die Aramäer haben sich aber auf dem Feld hinter ihnen platziert. Also das heißt, die Armee Israels war umstellt. Und der Joab hat es aber geschafft, dass er seine Armee so teilen konnte, dass er immer noch die Stadt angreifen konnte und trotzdem stark genug war, um die Aramäer von hinten wegzuhalten. Also das war wirklich gut gemacht. Und es ist Joab dann auch gelungen, die Armee zu schlagen. Die Ammoniter sind in ihre Stadt zurückgeflohen. Die Aramäer sind geschlagen worden von Joab und dadurch sind die Ammoniter auch in ihre Stadt zurückgeflohen, als die Aramäer geflüchtet sind. Und das Interessante ist eigentlich der einzige Wortlaut, den wir hier vom Joab haben zu dieser Schlacht in Vers 12, als er sagt zu seinem Bruder: Sei ganz getrost, damit wir die Stärkeren bleiben für unser Volk und die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Joab sagt seinem Bruder: Lass du den Mut nicht sinken, weil wir kämpfen für Gottes Sache heute. Und deswegen wird Gott die Schlacht so führen, wie er das will. Was ein bisschen schade ist, wir können nicht ganz genau rauslesen, wie er das meint. Meint er das wirklich voller Vertrauen? Oder meint er das eher so fatalistisch, dass er sagt: Naja, gehen wir einfach mal in die Schlacht, sie geht ja sowieso so aus, wie Gott will. Ist er voller Vertrauen oder sagt er: Wir schauen, was passiert? Das können wir nicht so ganz genau sagen. Das wäre leichter, wenn da vielleicht noch ein Satz mehr stünde. Dann könnten wir auch den Joab in seinem ganzen Lebenswerk leichter beurteilen. Aber so finden wir in seinem Leben für beide Seiten Argumente, wie er das gemeint haben könnte. Was hier auch an dieser Schlacht schade ist: Joab hat diese Schlacht gewonnen, aber er hat es nicht geschafft, diesen Krieg zu gewinnen. Und das wird uns dann im nächsten Kapitel noch auffallen, warum das viele Probleme bringen wird. Joab kehrt jetzt aber zurück nach Jerusalem. Die Aramäer sind geschlagen. Die haben sich dann irgendwann jenseits mit anderen Aramäern nochmal vom Jordan gesammelt. Dann zieht David aus, schlägt die Aramäer vernichtend. Die waren selber schuld, hatten eigentlich mit dem Krieg nichts zu tun, haben sich aber reinziehen lassen und wagen es danach nicht mehr, Israel anzugreifen und sind auch noch tributpflichtig gegenüber David. Also für die hat es sich überhaupt nicht gelohnt, sich in den Krieg mit reinziehen zu lassen. Und dann kommen wir damit auch zur dunkelsten Stunde in Davids Leben und zu einer dunklen Stunde bei Joab, aber der Joab hat noch mehr dunkle Stunden in seinem Leben als David. Die Geschichte von David und Bathseba, die ist den meisten von euch sicherlich gut bekannt. Von daher will ich da gar nicht groß drauf eingehen. Im Grunde, wir können es eigentlich leicht zusammenfassen. David ist zu dieser Zeit in seinem Palast, statt im Krieg. Übrigens im Krieg gegen die Ammoniter, die man vorher halt nicht besiegen konnte. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf. David ist in seinem Palast, sieht die Frau des Uriah, die Bathseba, beim Baden, nimmt sich die Frau des Uriah, schläft mit ihr, sie wird schwanger und alle seine Vertuschungsversuche scheitern im Anschluss, weil der Uriah so loyal ist und so treu, dass er nicht in sein Haus geht, sondern sagt: Solange die anderen Soldaten auf dem Boden schlafen, mache ich das auch so. Also eigentlich ein sehr edler Charakter. Und wir wollen da aber nicht auf Davids Rolle schauen, sondern wir wollen mal uns anschauen, was der Joab eigentlich mit dem Ganzen zu tun hatte. Und zwar sind wir da in Kapitel 10 in den Versen 14 und, in Kapitel 11 in den Versen 14 und 15. Da heißt es: Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Er schrieb aber in dem Brief: Stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Also David lässt Uriah persönlich den Brief, in dem drin steht, Uriah soll ermordet werden, den lässt er ihn persönlich zu Joab bringen. Joab liest den Brief und er macht sich seine Gedanken. Und eigentlich weiß auch ein Joab, was er hier zu tun hätte. Nämlich nicht auf den König zu hören. Aber wie reagiert jetzt ein Joab auf so einen Brief, wenn er den bekommt? Ja, der Joab, der fängt an, sich richtig Gedanken zu machen. aber nicht darüber, ob das richtig oder falsch ist, sondern wie er das am besten so hinbekommt, dass der Uriah stirbt, dass es keinem auffällt, dass es Absicht war. So ist ein Joab. Und von daher sagt er, okay, wir greifen an einer ganz dummen Stelle an, wo es völlig sinnlos ist und wo ich garantieren kann, wer da steht, der stirbt auch auf jeden Fall. Lässt genauso seinen Angriff durchführen und es stirbt übrigens nicht nur der Uriah, sondern da sterben andere junge Männer auch mit, Verse 16 und 17. Als nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uriah dorthin, wo er wusste, dass streitbare Männer standen. Also sprich, wo er wusste, dass von der anderen Armee, dass da halt Bogenschützen waren oder dass sie Steine von der Mauer werfen konnten, irgendwie so. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen einige vom Volk von den Männern Davids und Uriah, der Hethiter, starb auch. Also das heißt, Joab hat nicht nur den Uriah ermorden lassen damit, sondern hat es auch in Kauf genommen, dass andere junge Männer auch noch mitgestorben sind. Also das sind einige, mussten dafür noch mitsterben. Und ich meine, auch das waren Männer, ja, die hatten ja auch Eltern, Geschwister, Kinder, Frauen daheim. Und die hat der Joab einfach mit in den Tod geschickt, um den Befehl zu befolgen. Ja, der Joab, der hat es billigend in Kauf genommen. Er hat beim Abner keine Scheu gehabt, ihn zu ermorden. Und er hat hier wieder keine Scheu, über Leichen zu gehen. Und er ist aber auch so schlau, dass er das in David genauso ausrichten lässt, dass auch niemand Verdacht schöpft. Er weiß genau, wie er die richtigen Worte so wählt, dass der David besänftigt ist. Und wir sehen es auch, wie der David dann später sagt, ja, sei nicht traurig, so ist es halt im Krieg. Und so Personen wie Joab, das sind vielleicht so die gefährlichsten, die es gibt, weil er nicht nur skrupellos ist, sondern er ist auch noch hochintelligent. Und das macht ihn eigentlich besonders gefährlich. Und es scheint so, als ob der Joab ja hier für den David einen Dienst tun würde. Er macht ja, was der König sagt. Aber wenn wir die Lebensgeschichte vom Joab mal sehen, dann sehen wir, der Joab tut immer, was David will, aber nur dann, wenn es Joab nützt. Ansonsten nicht. Also das heißt, er tut ihm hier vermeintlich einen Freundschaftsdienst, indem er den Uriah wegräumen lässt, aber in Wirklichkeit hat er dem David damit richtige Probleme eingebrockt. Weil es gibt nämlich, es ist was zwischen den beiden gelaufen ist und keiner wusste's. Außer noch einer, nämlich Gott. Und der hat alles gesehen. Und der sagt dann auch später zu David, ja, David, wegen dieses Mordes wird das Schwert nie wieder von deinem Haus weichen, solange du lebst. Also das hatte lebenslange Konsequenz für den David. Und da hätte der Joab ihm sicherlich was Besseres tun können, als den Mord auszuführen, weil die Konsequenz, die danach für David kam, die war nicht besser. Und dass Joab, also das müssen wir auch sagen, der weiß schon, was er tut, weil dass er eigentlich unterscheiden kann zwischen richtig und falsch, das zeigt er später nochmal, als die Volkszählung stattfindet, weil da warnt er David auch eindringlich vor einer falschen Entscheidung und sagt, mach das nicht. Also er erkennt es schon, ja. Aber er sagt halt, okay, meine Karriere kommt voran dadurch. Und so geht es uns natürlich auch, was passiert mit uns eigentlich, wenn wir auf Vorteile bedacht sind für uns selber? Ja, halten wir uns dann auch immer noch an Gottes Maßstäbe? Sind wir da wirklich noch dabei, dass wir genau sagen, okay, Gott hat gesprochen, es ist so und so werde ich handeln? Oder lassen wir uns dann vielleicht auch auf irgendeinen faulen Tausch ein? Befolgen wir da wirklich immer Gottes Plan im Leben? Wir können für hier auch klar sagen, der gerade Weg Gottes, das war erstmal sicherlich der steinigere, aber es ist auch immer das segensreichere. Es wäre es da gewesen und es ist auch heute noch so. Ja, der Joab, das ist wirklich ein Egoist. Und es gibt viele Egoisten. Manche Egoisten richten zumindest dadurch weniger Schaden an, dass sie gewisse Grundsätze haben, an die sie sich halten und dadurch ihr Egoismus eingedämmt ist. Und es gibt aber auch die, die gar keine Grundsätze und gar keine Moral haben. Und die sind halt leider besonders gefährlich und ich denke, mit dem Joab haben wir einen von der letzteren Sorte hier. Ja, Egoismus. Egoist ist ja jetzt erstmal an sich kein deutsches Wort. Jeder von euch weiß aber, was es ist. Hab mal geguckt, was im Duden steht. Synonyme: Eigenliebe, Eigennutz, Eigensucht, Ichbezogenheit, Narzissmus, Selbstbesessenheit, Selbstbezogenheit, Selbstliebe, Selbstsucht, Selbstverliebtheit. Ja, jeder von euch hat schon Erfahrungen gemacht mit egoistischen Menschen und ich glaube, da können sogar die Kindergartenkinder immer schon mitreden. Kann man jeden fragen. Also, wie oft ist es selbst bei denen so, da wird genau um dieses eine Spielzeug gestritten. Dieses eine, das müssen beide haben. Das sind zwar 100 andere Spielzeuge vielleicht, aber das eine, das müssen beide jetzt unbedingt haben. Geht schon bei den Kindern los. Habt ihr es auch schon gesehen, dass Kinder zu ihren Eltern gelaufen sind und haben gesagt, ja, sag, heulend, wohlgemerkt, ja, sag dem mal, der muss jetzt das mit mir spielen. Also, das ist schon tief in Kindern schon drin, ja, das ist nicht nur bei Erwachsenen der Fall. Und wir sehen auch bei Kindern sehr schnell, wohin das führt, weil dadurch, dass Kinder so ein begrenztes Verhaltensspektrum haben, artet es halt dann sehr schnell in Gewalt auch aus. Ist ja bei Erwachsenen eigentlich so die letzte Form im Konflikt, die Erwachsene anwenden, die Gewalt, aber wie gesagt, Kinder haben geringere Verhaltensmöglichkeiten und da sehen wir das dann sofort, die Endstufe eigentlich, also dann endet es halt in der Prügelei um irgendein Spielzeug. Alles schon vorhanden im Menschen. Ja, wo haben wir noch viel Egoismus? Also ich denke, der egoistischste Ort, wo vielleicht die meisten Menschen von uns sind, ist die Arbeit. Es hängt ja viel auch von der Arbeit ab. Ja? Nicht die Existenz, an der wir alle hängen, hängt an unserer Arbeit. Und jetzt könnten wir ja sagen, okay, solange die Arbeit uns ernährt und die Existenz gesichert ist, sind wir zufrieden. Aber die wenigsten Menschen denken wahrscheinlich so, sondern wir wissen ja alle, naja, wenn ich in einer besseren Stellung bin auf der Arbeit, dann kriege ich dafür mehr Geld. Und mehr Geld heißt entweder mehr Annehmlichkeiten in meinem Leben oder früher in Rente gehen oder weniger arbeiten können. Und das ist natürlich schon eine verlockende Aussicht, weil wer will nicht weniger arbeiten und sich weniger anstrengen müssen? Also es macht schon Sinn, hochzukommen und zum Beispiel den eigenen Gehaltszettel mal zu verbessern. Und von daher wird da wirklich auf der Arbeit gerungen um jede Beförderung, um Posten, um Chefstellen, um auch zwischen den Firmen. Also es ist ja wirklich das Überleben des Stärkeren oft. Und da bleibt Solidarität ganz oft auf der Strecke. Was ich besonders schlimm finde, ist eigentlich, dass uns eingeredet wird auch, dass sowas positiv ist. Ja? Also das heißt, wenn man ohne Rücksicht auf Verluste im Beruf durchkommt, das nennt man dann einfach Durchsetzungsfähigkeit. Und das ist super, Durchsetzungsfähigkeit. Also das heißt, was Schlechtes zu machen, das wird uns auch noch als gut verkauft. Und vielleicht lassen wir uns als Christen sogar davon blenden. Mir ist damals auch besonders bewusst der Unterschied aufgefallen zwischen Arbeit und Schule, weil in der Schule kannst du aus dem Schaden der anderen keinen Nutzen ziehen. Ja? Also wenn mein Banknachbar eine 6 hat, dann habe ich auch keine bessere Note. Aber die Arbeitswelt funktioniert anders, weil wenn da neben mir einer geschädigt wird, dann ist die Bahn für mich vielleicht frei. Also die Arbeitswelt ist auch voll davon, andere zu schädigen, um selber voranzukommen. Traurig, aber wahr. Und ich glaube, das kennt ihr wirklich alle. Also es wird mir niemand erzählen, dass er das von seiner Arbeit nicht kennt, dass da nicht solche Konflikte irgendwie immer beobachtbar sind, im Büro, in der Abteilung, wo auch immer. Und ich glaube, das lässt auch die wenigsten kalt, sowas zu sehen. Ja, dann geht es weiter in der Familie. Niemand hat Lust, die Hausarbeit zu machen oft. Ja, wer will schon die Spülmaschine ausräumen oder den Müll wegtragen oder saugen? Und da haben oft in der Familie alle die gleiche Meinung, nämlich ich mach's nicht, sondern der andere. Und da können, glaube ich, auch die Eltern oft bestätigen, dass die Kinder in dem Punkt sehr solidarisch sind. Ja? Also da sind die Kinder wirklich auch immer ganz genau darauf bedacht, dass von ihren Geschwistern keiner zu kurz kommt und jeder die gleiche Menge Arbeit hat. Das soll es niemandem fehlen. Sondern da wird schon genauestens geguckt. Und jetzt wünscht man sich, dass doch wenigstens die Gemeinde ein Platz ist, wo das nicht so ist. Und ich würde schon behaupten, die Gemeinden sind im Durchschnitt ein Ort, wo wir definitiv weniger Egoismus haben, als wir so in unserer Gesellschaft sehen. Das ist durchschnittlich sicherlich der Fall. Aber auch Gemeinden, das sind Menschen, und auch Gemeinden sind kein Ort, der unbedingt frei von Egoismus ist. Sondern da kann es Streitigkeiten geben, zum Beispiel um Aufgaben oder Ämter. Wer macht sie oder wer macht sie nicht? Das können Kleinigkeiten sein, ja, dass einfach Kinder rumlaufen und haben halt dreckige Schuhe oder bröseln rum. Ja, wer muss das jetzt wegmachen? Wer saugt jetzt da hinterher? Ja, da gibt es Streit in Gemeinden. Schon. Und dann halt generell auch die Frage, was ist denn überhaupt das richtige Konzept von Gemeinde? Also sprich, welche Veranstaltungen brauchen wir in der Gemeinde? Wie bauen wir uns als Gemeinde insgesamt auf? Welche Musik spielen wir? Wie verwenden wir unsere Gelder? Also das sind ja ganz viele Fragen und das sind natürlich berechtigte Fragen, die wir uns stellen. Ja, die sind ja richtig und wichtig, diese Fragen. Wir müssen halt bloß auch aufpassen, weil manchmal sind es wirklich theologische und rationelle Gründe, um das zu entscheiden. Aber auch so Themen, die sind auch oft nicht frei von Egoismus, sondern da geht es manchmal wirklich auch einfach um persönliche Geschmacksfragen oder einfach Gewohnheiten. Wie kenne ich es aus meiner Gemeinde von früher? Und so muss das doch sein. Also ja, wir müssen uns da auch immer selber prüfen, entstammt jetzt meine Meinung Gottes Wort oder ist es halt einfach gerade eine Geschmacksfrage, über die wir reden, oder eine Gewohnheitssache? Und das ist oft nicht leicht erkennbar bei anderen und es ist auch für uns selber oft gar nicht so leicht zu erkennen, wie wir da wirklich selber stehen. Also wir können es bei uns selber manchmal gar nicht leicht ergründen, was die Motive in unserem Herzen sind. Ja, im Grunde wissen wir ja alle, dass Egoismus schlecht ist. Wir wissen, wir brauchen als Staat, als Nachbarschaft, als Gemeinde auf der Arbeit, wir brauchen eigentlich Solidarität und die Bereitschaft zum Verzichten, weil wir wissen, dass so wie Egoismus da ist, wird jedes System, egal wo, das wird eigentlich immer weiter kannibalisiert in dem Moment, wo das fehlt. Und unsere Systeme in Deutschland basieren eigentlich generell auf diesem Modell. Und Egoismus ist leider ein Thema, das man bedenkenlos überall und jeden predigen kann, weil alle garantiert davon betroffen sind. Ist leider so, weil wir das alle in uns tragen. Ja, was sagt uns die Bibel darüber? Ich war mal dieses Jahr in Würzburg bei einem Büchertisch und da ist eine Frau zu mir gekommen, die hat dann gesagt, ja, hat erst so allgemein gefragt, wie ist denn die Bibel entstanden und solche Fragen halt. Dann habe ich ihr das erklärt und dann hat sie mich irgendwann gefragt, ob ich denn eigentlich weiß, was die Hauptaussage der Bibel ist. Ich weiß dann auch nicht mehr genau, was ich gesagt habe, wahrscheinlich Johannes 3, Vers 16 oder habe ihr das Evangelium erklärt, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann hat sie mir Markus 12, 31 zitiert, nämlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich gedacht, okay, ist ja gar nicht schlecht. Und hat sie gesagt, sehen Sie, das ist die Hauptaussage der Bibel. Wir müssen endlich lernen, uns richtig selber zu lieben. Ich bin gar nicht so schnell dazu gekommen, was zu antworten, weil in dem Moment kam gerade ein Ältester von der Gemeinde und hat sich nur neue Sachen vom Tisch geholt. Und so schnell konnte ich gar nicht antworten, hat er gleich zu ihr gesagt, oh, da bin ich sehr gut. Und das hat sie aber nicht auf sich sitzen lassen, sondern hat gemeint, nein, nein, das merkt man schon, wie Sie das sagen, Sie können das nicht richtig. Und hat er gemeint, oh doch, da kann mir keiner was vormachen, ich bin richtig gut da drin. Nee, das merkt man. Ihr müsst erst mal lernen, euch selber zu lieben, ja, und wenn ihr das könnt, ja, dann können wir hier mal weiterreden. Ja. Okay. Dann fangen wir doch mal an und prüfen das am besten Maßstab, den wir so haben, nämlich an Gottes Wort. Und da fangen wir an mit Epheser 5, 29, wo Gott sagt, niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Reicht eigentlich. Also von daher, wir haben uns nie selber gehasst. Ich denke, die Diskussion ist dann damit auch beendet. Das brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Die Bibel erklärt uns unmissverständlich, dass sich niemand selber hasst. Und das ist keine Sache, die wir lernen müssen, uns selber zu lieben. Das haben wir voll drauf, alle. Und wir wollen noch jemanden anschauen, der uns das beste Vorbild ist, was wir haben können. Wir wollen den Herrn selber anschauen. in Philipper 2, in den Versen 5 bis 9. Philipper 2, Verse 5 bis 9. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Herr Jesus Christus, der Herr, der selber die ganze Welt erschaffen hat und das Universum, der hat all seine Göttlichkeit abgelegt und ist auf die Erde gekommen als Kind. Ich glaube, weniger Egoismus und weniger oder mehr Selbstlosigkeit hat es niemals gegeben, als dass Jesus Christus seine Göttlichkeit abgelegt hat und hat sich auf dieser Erde hier beschimpfen lassen, schlagen lassen, auspeitschen lassen und am Ende töten lassen für uns, für mich und auch für dich. Und wenn wir da mal an unsere Bedürfnisse denken, die wir so haben, und ich glaube, wir denken dann mal hier an Jesus, an diese Verse, was er gemacht hat, ich glaube, da ist unser Weltbild sofort verändert und wir denken ganz anders über die Dinge, die uns bewegen. Ja, Jesus, er hat auch, wenn wir sein Leben sehen, wir sehen noch viel mehr, wie wichtig er andere nimmt und wie wenig wichtig sich selber. Wenn wir an die Fußwaschung denken in Johannes 13, Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das war keine Arbeit für einen Meister und eigentlich schon gar nicht für Gottes Sohn, sondern es war Arbeit für Sklaven. Es hätte genau umgekehrt sein müssen. Ja? Jesus, dem alle Engel im Himmel dienen, der hat den Menschen gedient und nicht umgekehrt, wie es hätte sein müssen. Und es ist doch so anders wie das, was wir kennen. Wir kennen es eigentlich immer nur, das Schlechte wird von oben nach unten durchdelegiert und jeder schaut, dass er jemanden findet, der unter ihm steht, wo er Schlechtes abgeben kann. Und Jesus, der ist da doch so anders mit seinem Vorbild. Ja, Geschwister, was lernen wir da draus als Gemeinde? Lasst uns nochmal in den Epheserbrief gehen, in das Kapitel 5, Verse 1 und 2. Heißt, folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Wir merken, dieses Beispiel, das Jesus uns gegeben hat, das sollen wir nachahmen. Und so bescheiden, wie Jesus seinen Jüngern gedient hat, wie er uns gedient hat, so bescheiden sollen auch wir den anderen dienen. Seinen Jüngern, unseren Geschwistern. Und zwar nicht nur aus Pflichtbewusstsein, sondern hier heißt es, in Liebe, so wie auch Christus sich aus Liebe gegeben hat. Und das ist wirklich eine hohe Herausforderung. In Philipper 2, Verse 3 bis 4 lesen wir wieder das Gleiche. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und wir sehen Gottes Maßstab, er ist völlig anders wie das, was wir um uns herum beobachten können in der Welt. Ja, hier heißt es, du sollst nichts tun für deine eigene Eitelkeit. Du sollst nichts tun für deine Ehre, sondern du sollst andere Menschen höher achten als dich selbst. Ja, und es ist aber gegen unsere Natur und wir können es aber mit Gottes Hilfe schaffen. Ich glaube, wenn wir als Gemeinde, wenn wir bereit sind, dass wir so leben, wie es da steht, und wenn es dann nicht zuerst um uns geht, sondern wenn es zuerst um unseren Bruder und unsere Schwester geht, dann werden wir hier in der Gemeinde wirklich so ein fantastisches Miteinander haben, dass das jeder erkennen wird. Ja, Jesus sagt, die Welt wird euch daran erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, wenn man das sieht. Das gibt Jesus uns als Markenzeichen. Woran kann man uns erkennen als Gemeinde? An unserer Liebe untereinander. glaube, wenn unsere Familien auch so ausschauen und davon geprägt sind, dann wird es auch jeder merken, der bei uns zu Besuch ist und sagen, oh, bei denen, da ist was anders. Und ihr habt gesehen, hier stehen etliche Verse davon in der Bibel und es gibt noch viel mehr. Ich habe nicht alle rausgesucht, aber die Zeit ist jetzt schon wieder ziemlich spät. Und wir dürfen gerade in der Weihnachtszeit da nochmal besonders dran denken, ja, an 2. Korinther 8, Vers 9. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Wird gern gelesen in der Weihnachtszeit. Und das Leben von Jesus, es zeigt es so klar für uns. Es ist wirklich ein Maßstab und es ist einfach schwierig für uns, gegen unsere Natur, gegen den Egoismus, der in jedem von uns wohnt, anzukommen. Aber wir können mit Gottes Hilfe uns da auch stark verändern lassen. Und deswegen lasst uns nicht nur auf das sehen, was wir meinen, was uns zusteht, sondern lasst uns da immer an Jesus denken, der es nicht für einen Raub gehalten hat, seine Göttlichkeit aufzugeben, sondern der zu Weihnachten kam wie als kleines Kind. Ich möchte zum Abschluss noch ein praktisches Beispiel mal wieder aus dem Leben Jesu nennen. Das ist nur eins, da gibt es tausend und mehr wahrscheinlich, die wir hier vorlesen könnten. Das ist ein kleiner Text, den habe ich gefunden und ich lese ihn auch einfach mal vor zum Ende. Der Herr Jesus stand kurz davor, an das Kreuz zu gehen. Es würde nur noch ein paar Stunden dauern. Was mag im Herzen unseres Heilands vorgegangen sein? Denkt er an das, was ihm bevorstand? Bestimmt auch, aber nicht nur. Er denkt auch an seine Jünger. Und ganz speziell denkt er an seinen Jünger Petrus. Simon, Simon, ich habe für dich gebetet. Und ein paar Stunden später bei seinem Verhör vor den Hohenpriestern, der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Das, was Petrus dem Herrn Jesus antun würde, hat den Herrn Jesus sicherlich tief getroffen. Zu seinen unbeschreiblichen Leiden vor dem Kreuz kam auch noch der Schmerz hinzu, dass sein Jünger ihn verleugnen würde. Und trotzdem hat er ihn nicht seinem Schicksal überlassen. Er hat auch in dieser Stunde noch für ihn gebetet. Ja, was für ein Vorbild gibt uns da der Herr Jesus. Und lasst uns daran denken, lasst uns selber prüfen, bei all den Dingen, die wir so tun in unserem Leben unter der Woche, was sind unsere Motivationen? Geht es um mich? Um was geht es? Geht es um Gottes Willen? Ich weiß, wir haben da alle ein Feld, wo wir kämpfen, aber mit Gottes Hilfe können wir uns auch da verändern lassen. Ich bete noch. Herr Jesus, wir sagen dir Dank, dass du an Weihnachten auf die Erde gekommen bist, dass du es nicht für einen Raub gehalten hast, Mensch zu